Tag und herzlich willkommen zu diesem Podcast von CEDIL, das heißt von Fachdidaktikzentrum Fremdsprachen. Es ist mir eine Ehre, heute drei der Herausgeberinnen der ersten Babylonia-Ausgabe des Jahres 2022 befragen zu dürfen. Die Ausgabe behandelt das Thema Wortschatz und Digitalisierung. Ein Thema, das heute aktueller scheint denn je. Um über das Thema zu sprechen, treffe ich heute Isabel Udry, Projektleiterin am Institut für Mehrsprachigkeit und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der PAZH im Fachbereich Fremdsprachen. Guten Tag, Isabel.
Hallo, Flavio.
Als zweiten Gast begrüße ich heute Dr. Elisabeth Payer, ebenfalls Projektleiterin am Institut für Mehrsprachigkeit. Guten Tag, Elisabeth.
Hallo, Flavio.
Und zu guter Letzt ist heute Dr. Laura Loder-Büchel bei mir, Dozentin an der PAZH im Fachbereich Fremdsprachen. Guten Tag, Laura.
Guten Tag.
Zunächst würde mich wundern nehmen, wieso genau dieses Thema gewählt wurde. Gibt es einen Grund dafür, dass die Ausgabe zu diesem Thema genau jetzt erscheint?
Also Wortschatz spielt als Grundlage der Sprachverwendung eine wichtige Rolle im Lernen einer Fremdsprache. Und Wortschatzlernen ist somit ein Thema, das in der Didaktik sehr präsent ist. Dabei ist man sich über einige Kriterien für gute Wortschatzarbeit einig, zum Beispiel, dass wenn möglich lexikalische Einheiten oder sogenannte Chunks und nicht isolierte Wörter vermittelt werden oder dass die Vermittlung von Wortschatz realitätsnah und vernetzt stattfindet, idealerweise in Verbindung mit allen Kompetenzbereichen, mit dem Sprechen, Schreiben, Hören und Lesen. Und bei der Umsetzung dieser Prinzipien in der Praxis stellen sich dann aber immer wieder auch einige Fragen, die uns interessiert haben, die wir auch gerne aufnehmen wollten. Also wie lernt man denn jetzt am besten Wortschatz und wie viel gezieltes Üben oder Memorisieren ist nötig? Welchen Sinn machen dabei Wortlisten? Oder sollte Wortschatz zum Beispiel viel eher beiläufig erworben werden, indem man ganz viel Sprachinput bekommt durch Lektüre, Filme, Podcasts und so weiter? Und schließlich auch, wie gelingt dann der Übergang, ich sage jetzt mal, vom gelernten Wort zur Kommunikation überhaupt? Und die digitalen Medien haben in den letzten Jahren da sicher sehr viele neue Möglichkeiten eröffnet, sich diesen Fragen zu nähern. Spontan denkt man vielleicht zunächst mal an Sprachlern-Apps, mit denen man individuell Wortschatz lernen kann, wo und wann man das gerne möchte. Aber das Angebot geht natürlich sehr viel weiter und umfasst auch die Lernplattformen, die in die Lehrwerke bereits integriert sind. E-Books zum Beispiel. Dann gibt es die digitalen Übersetzer und Wörterbücher. Können vielleicht die auch einen Beitrag leisten zum Aufbau von lexikalischem Wissen? Welche Rolle spielen YouTube, Netflix, Instagram und Co.? Gerade diese Kanäle erlauben es ja auch außerhalb des Unterrichts auf vielleicht sogar beiläufige Weise, besonders mit Englisch in Kontakt zu kommen und so implizites Lernen zu begünstigen. Die Pandemiesituation hat weiter auch dazu beigetragen, dass die zahlreichen digitalen Ressourcen, die wir kennen und bereits nutzen, vielleicht vermehrt oder anders im Unterricht eingesetzt werden. Und das waren so Fragen, die wir uns gestellt haben, die uns auch beschäftigt haben. Und wir dachten, dass man daraus vielleicht eine spannende Babylonia-Nummer machen könnte mit dem Schwerpunkt, wie gelingt gute Wortschatzarbeit und wie gelingt sie mit digitalen Hilfsmitteln. Und wir hatten im Sinn, eine eher praxisorientierte Ausgabe zu gestalten. Dazu wollten wir konkrete Beispiele aus dem Fremdsprachenunterricht aufnehmen und auch über anwendungsbezogene Forschungsprojekte zum Thema Wortschatz und Digitalisierung berichten. Also es sollte eine Sammlung entstehen mit Ideen, mit Anregungen und auch Erkenntnissen aus Praxis und Forschung. Und wir hatten uns vorgestellt oder wir hatten gehofft, dass da viel Material zum Thema im Umlauf ist. Und wir haben uns dann entsprechend auch über die Vielfalt der eingegangenen Beiträge gefreut.
Ja, das ist in der Tat ein sehr weit gefasstes Thema, das Ganze. Ein sehr großes Thema. Könnt ihr vielleicht ausführen, was die Leserinnenschaft in dieser Ausgabe erwartet? Was werden Schwerpunkte sein? Und oder mit wem habt ihr zusammengearbeitet hierfür?
Ja, wir haben ganz unterschiedliche thematische Beiträge in dieser Babylonia-Nummer. Zunächst einmal haben wir eine Reihe von Beiträgen zu Projekten, die über den Einsatz verschiedener digitaler Tools auf der Primar- und Sekundarstufe berichten. Zum Beispiel stellen Rachel Koller und Carlos Pestana die Möglichkeiten und vor allem die Grenzen der App Mondly und der Software Replika für das Üben von Virtual Reality Szenarien bzw. für das Üben von mündlichen Interaktionen im Unterricht vor. Weiter haben wir einen Artikel von Gustav Arnold und Kollegen in der Nummer. Sie zeigen anhand des Buches A Boy in the Dress von David Walliams auf, wie verschiedene Tools helfen können, dass sich die Lernenden vertiefter mit dem Wortschatz eines Buches beschäftigen. Dann haben wir auch einen Beitrag zum neuen Französisch-Lehrwerk Didonc und seinen Online-Materialien. Alexandra Totter und Kolleginnen zeigen uns, wie Lernende und Lehrende die Plattform von Didonc für die integrierte Wortschatzarbeit nutzen. Bei einer zweiten Gruppe von Artikeln geht es um Übersetzungstools und darum, ob und wie man sie sinnvoll in den Unterricht einbeziehen kann. Maike Raflauf und Brigitte Räber berichten einerseits über eine Umfrage bei Fremdsprachenlehrpersonen zu ihrer Haltung Übersetzungstools im Unterricht gegenüber. Und sie liefern uns aber auch konkrete Ideen für die Arbeit mit solchen Tools im Englischunterricht anhand von zwei Unterrichtsentwürfen, die sie entwickelt und erprobt haben. Der Artikel von Raphael Perrin und Kolleginnen geht auf die Perspektive der Schülerinnen und Schüler ein. Sie berichten über ein Projekt, bei dem im Französischunterricht auf Sekundarstufe 1 die Schülerinnen und Schüler für eine Schreibaufgabe zwei Tools, DeepL und Leo, benutzen durften. Anschließend wurden sie dann in retrospektiven Interviews zu deren Nützlichkeit befragt. Melanie Ariagada wiederum zeigt in ihrem Artikel auf, wie die Schwächen von Texten, die mit Übersetzungstools erstellt wurden, für die Wortschatzarbeit genutzt werden können. Eine letzte Gruppe von Artikeln befasst sich mit der Tertiärstufe. Holly Schauber zeigt auf, wie man in einem Sprachkurs an der Uni Screencast-Feedback für die Wortschatzarbeit gewinnbringend einsetzen kann. Isabel Udry und Sabine Kutzelmann berichten in ihrem Artikel über das Projekt Lesecoaching per Videochat und zeigen auf, wie angehende Lehrpersonen per Videochat den Schülern geholfen haben, ihre Vortragskompetenz in der Fremdsprache zu verbessern. Elisabeth Reiser und Barbara Etterich haben während eines Jahres verschiedene Vokabeltools in ihren Kursen für juristische Fachsprache des Französischen und Deutschen getestet und anschließend die Studierenden zum Nutzen dieser Tools befragt. Und Susanne Schwab präsentiert eine Befragung bei angehenden Lehrpersonen zu ihren Erfahrungen mit digitalen Tools zum Wortschatzlernen. Und den Abschluss unserer Nummer bildet ein spannendes Projekt von Silvia Frank und Esther Graf, bei dem PH-Studierende jungen Lernenden in Kirgisistan Online-Einzelunterricht in Englisch erteilt haben mit Schwerpunkt auf der Lexik.
Wow, das klingt ja wirklich nach einer sehr, sehr reichhaltigen Ausgabe. Klingt so, als würde das sicher für Lehrpersonen sehr interessant sein. Welche Interessensgruppen sprechen die Inhalte sonst noch an?
Es gibt etwas für alle da, für Dozierende, für Lehrpersonen, für Studierende. Also da hat Elisabeth schon vieles skizziert. Man findet sicher etwas.
Okay, also eine Ausgabe für jeden Mann, jede Frau in dem Sinne. Wir haben heute selbstverständlich nicht die Zeit, um auf jeden Artikel genau Detail einzugehen. Mich würde trotzdem wundern nehmen, könnte uns oder der Leserinnenschaft einen Einblick in 2 bis 3 Artikel geben?
Also ich möchte auf einen Artikel von 2 Forschenden aus Schweden, von Pia Sundqvist und Richard Nilsson, näher eingehen. Er trägt den Titel Young Gamers in the Digital Wilds – Implications of Gaming Preferences on L2 English Vocabulary Learning and Teaching. Die beiden Forschenden interessieren sich also für das außerschulische Gamen und haben in ihrer Studie insgesamt 3 Forschungsfragen verfolgt. Erstens gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Spielen von englischsprachigen Computergames und rezeptiven Wortschatzkenntnissen bzw. dem Hörverstehen in Englisch. Und zweitens, welche Spiele spielen die jungen Lernenden? Und drittens, spielt die Spielhäufigkeit eine Rolle für den Wortschatzumfang? Und wenn ja, welche Rolle? An der Studie haben insgesamt 56 Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis 12 Jahren teilgenommen. Die Forschenden haben 3 Instrumente eingesetzt, einen Fragebogen zum Gaming-Verhalten, einen rezeptiven Wortschatztest und einen Hörverstehenstest. Ihre Resultate zeigen einen klaren, positiven Zusammenhang zwischen der Häufigkeit, englischsprachige Games zu spielen und der rezeptiven Wortschatzkenntnis auf. Was das Hörverstehen betrifft, so zeigt sich lediglich ein schwacher, nicht signifikanter Zusammenhang mit der Spielhäufigkeit. Und was die Spielvorlieben der Lernenden anbelangt, so wurden vor allem sogenannte Multiplayer-Spiele genannt, darunter viele, bei denen man mündlich kommunizieren muss. Was ich spannend finde, ist, dass Sundquist und Nielsen sich auch näher angeschaut haben, welche Wörter die Lernenden, die angeben, immer zu spielen, besser kannten als Lernende, die angeben, manchmal zu spielen. Und interessanterweise sind es nicht nur Wörter, die typischerweise in Games vorkommen, wie Rotate oder Awards, sondern die meisten Wörter sind nicht gamespezifisch, wie zum Beispiel Canary oder Souvenir. Zuletzt versuchen die Forschenden auch eine Brücke zum Unterricht zu schlagen in ihrem Artikel und zeigen zum Beispiel auf, dass das Zusammenarbeiten bei vielen Multiplayer-Games eben wichtig ist, um Erfolg zu haben, was offenbar vielen jungen Spielern gefällt. Und daher schlagen sie unter anderem vor, das gleiche Prinzip öfter auch im Klassenzimmer anzuwenden und Unterrichtsaktivitäten einzusetzen, die Zusammenarbeit erfordern.
Mein Herz für soziale Gerechtigkeit schätzte ich Frank and Graf's Artikel So I Decided to Review All the Useful Words First. Und das geht darum, um ein Projekt mit zukünftigen Primarlehrpersonen, die nicht in Ausland gehen könnten für das Teacher Assistantship. Also sie haben Online-Englischunterricht erteilt und das Geld dann ging an den Helvetas durch das Loquilove-Projekt. Und da können Sie selber lesen, mehr herauszufinden, aber es gibt viele Hinweise, um wie man Online-Englischunterricht machen könnte.
Der Artikel von Carlos Pestana und Rachel Koller zur virtuellen Realität und künstlichen Intelligenz hat mir jetzt besonders gut gefallen. Ein Thema, das ja auch kontrovers diskutiert wird. Und sie haben im Französischunterricht entsprechende Programme ausprobiert. Da konnten die Lernenden mit VR-Brillen in virtuelle Szenarien eintauchen, in denen sie verschiedene Gesprächssituationen zu meistern hatten. Beschrieben wird im Text eine Interaktion im Taxi, bei dem die Lernenden als Kunde, Kundin mit der Maschine als Chauffeur kommunizieren. Und dabei stehen den Lernenden Modellsätze, Chunks zur Verfügung, die sie da auch gleich üben können. Und mir hat dieser Artikel gefallen, weil er ein Unterrichtsbeispiel skizziert, das aktuell, denke ich, im Alltag vieler Schulen jetzt nicht unbedingt so das Naheliegendste ist. Aber sie zeigen da schön auf, dass es möglich ist, so zu arbeiten und wie das gelingen kann. Interessant fand ich auch, wie die beiden dann die Grenzen des Formats auch ausloten. Zum Beispiel, ja, bis wo geht denn jetzt die Interaktionsfähigkeit des Programms überhaupt? Kann man die Maschine vielleicht sogar aus der Reserve locken, indem man ihr Fragen stellt, die vom Skript abweichen? Und ich fand das eine gelungene Mischung zwischen Praxis und einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema.
Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Das macht definitiv Lust auf mehr, Lust darauf, sich auch in diese Artikel dann zu vertiefen beim Lesen der Ausgabe. Mich würde noch Wunder nehmen, was ihr denkt, was sind die Haupterkenntnisse für Fremdsprachenlehrpersonen? Lassen sich vielleicht sogar Tipps formulieren, jetzt nach dem Verfassen der Ausgabe?
Ja, also bezüglich Tipps würde ich empfehlen, das einleitende Interview mit Susanne Kraus zu lesen. Sie arbeitet an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und forscht seit Jahren zum Thema Digitalisierung und Fremdsprachenlernen. Sie weist unter anderem darauf hin, dass eine Software oder digitale Ressource zum Lehr- bzw. Lernziel, zur Zielgruppe und den Rahmenbedingungen passen muss. Und dass der Entscheidungsprozess für eine passende digitale Ressource sich insofern nicht von der allgemeinen Unterrichtsplanung unterscheidet. Und auch zeigt sie auf, welche Fragen man sich stellen sollte, wenn man nach einem Vokabeltrainer sucht, den man außerhalb des Unterrichts verwenden möchte. Da gibt es einerseits technische Aspekte, die man berücksichtigen sollte. Zum Beispiel kann man den Vokabeltrainer auch offline benutzen. Und auf welchen Geräten kann man ihn benutzen? Dann gibt es didaktische Aspekte, zum Beispiel welche Art von Rückmeldungen erhält man auf Eingaben? Gibt es Hilfestellungen? Werden häufig gemachte Fehler intensiver wiederholt etc.? Und bezüglich der linguistischen Aspekte sollte man sich die Frage stellen, ob Besonderheiten der Zielsprache, zum Beispiel das Genus im Deutschen, berücksichtigt werden. Es gibt noch weitere Tipps, die es in diesem Interview gibt.
Super, vielen Dank. Ja, ich denke, das ist gerade für Fremdsprachenlehrpersonen natürlich sehr interessant, auch solche Tipps dann zu hören und vielleicht direkt im Unterricht einsetzen zu können. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Jetzt nach dieser Ausgabe, habt ihr vielleicht neue Fragen, sind neue Fragen aufgetaucht, die ihr in Zukunft Lust hättet zu beantworten?
Ja, eigentlich haben wir viel mehr Fragen jetzt als am Anfang. Zum Beispiel, welche Techniken und Systeme führen am besten zum nachhaltigen Lernen? Einige der Tools werben mit so Spaced Rehearsal und erforschten Methoden aus wie Brainscape. Andere Tools werben einfach mit Spaß. Also wie man lernt, kann also individuell sein, aber auch von einer App beeinflusst werden. Wenn wir also nur die Apps betrachten, dann gibt es Unterschiede. Das ist eine Frage. In diesem Sinne, gibt es Unterschiede zwischen dem Lernen mit digitalen Hilfsmitteln und dem guten alten Papier und Bleistifte? Und was bedeutet es eigentlich, Wörter zu lernen? Das haben wir auch noch nicht geantwortet. Woher wissen wir, was nützlich ist und was nicht? Müssen wir überhaupt etwas lernen, wenn Übersetzungstools alles für uns erledigen können? Und die Rolle von diesen Online-Übersetzungsprogrammen ist jetzt ein Projekt an der Uni Fribourg und das kommt eventuell nachher etwas raus.
Ja, also es gibt, denke ich, so Fragen, die immer aktuell sind und die sich dann auch wandeln mit den neuen Mitteln, die man im Unterricht zur Verfügung hat. Und wir haben, ach, denke ich, ganz viele Veränderungen jetzt gesehen in den letzten Jahren. Und das geht weiter. Das ist ein Prozess, der weitergeht. Ich denke, es wird Fragen, die bleiben, geben und andere Fragen, die sich vielleicht dann auch in einem neuen Licht zeigen werden. Ich denke, sicher ein spannendes Thema, an dem wir auch dranbleiben.
Ich denke, uns wird die Arbeit so schnell nicht ausgehen, wenn ich das so zusammenfassen kann. Ja, damit kommen wir schon bereits zum Schluss unseres Podcasts. Ich danke euch allen ganz, ganz herzlich, dass ihr euch Zeit für mich genommen habt und wünsche allen Leserinnen und Lesern eine ganz spannende Lektüre dieser neuen Ausgabe von Babylonia.
Vielen Dank für die Gelegenheit.
Thank you.
Danke, genau.